SWR 2 Tandem
Hörer live
mit Patrick Bartarilu. Was ist das typisch deutsch? Über dieses Thema sprechen wir heute in SWR 2 Tandem Hörer live. Liebe Hörerinnen und Hörer, wann fühlen Sie sich besonders deutsch? Oder wann ist Ihnen schon mal gesagt worden, dass dieses oder jenes Verhalten nun aber wirklich typisch deutsch sei? Zum Beispiel, wenn Sie im Ausland sofort nach einer Bäckerei mit Bio-Vollkornbrot suchen. Wenn Sie bei Rot nie über die Fußgängerampel gehen würden, auch wenn meilenweit kein Auto zu sehen ist. Oder gar, wenn Sie vor allem eins wollen, bitte nicht typisch deutsch sein. Und das ist dann, genau das ist dann eben typisch deutsch. Wenn Sie heute Abend mit uns über dieses Thema sprechen möchten, also über die Frage, was ist das typisch deutsch, dann können Sie uns gerne anrufen. Erzählen Sie uns Ihre Geschichten und zwar unter 07221 2000, also Baden-Baden 07221 2000. Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen mit dem Deutschsein. Was ist das typisch deutsch? Gibt es das überhaupt? Oder sind wir nicht alle so grundverschieden, dass man lieber fragen sollte, was typisch badisch oder typisch Tübingen oder ganz einfach nur typisch du und ich ist? Also rufen Sie an, sprechen Sie mit uns. Die Telefonnummer ist die 07221 2000, 07221 2000. Unser Gast hier bei SWR 2 Tandem Hörer live ist Agnieszka Kowaluk. Sie ist Übersetzerin, sie arbeitet für deutsche und polnische Medien und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Du bist so deutsch« und der Titel »Mein Leben in einem Land, das seine Tugenden nicht mag«. Agnieszka Kowaluk ist uns aus München zugeschaltet, also aus einem Teil Deutschlands, der als Freistaat auch sehr auf seiner politischen und charakterlichen Eigenständigkeit besteht.
Das ist richtig.
Frau Kowaluk, guten Abend
Ihnen guten in München. Guten Abend. Guten Abend oder grüß Gott oder dobry wieczór,
wie genau, Sie mögen. Genau, da sind wir schon vielfältig.
Genau.
Frau Kowaluk, Sie selbst sind in Polen geboren, dort aufgewachsen, studiert haben Sie in Warschau und Bonn. Und zwar haben Sie Germanistik studiert. Sie haben sich also schon früh für Deutschland und die Deutschen interessiert. Warum denn eigentlich? Woher kam dieses Interesse?
Eine ziemlich gute Frage. Warum? Fakt ist, dass ich das tatsächlich getan habe. Das heißt, mein Leben in Deutschland war nicht so ganz unvorbereitet. Ich habe mich auf mein Leben in Deutschland, was ich auch so nicht geplant habe, es ist einfach passiert, tatsächlich vorbereitet. Ich habe das auf einem ziemlich hohen Level, denke ich, angefangen. Ich habe mit Goethe und Grimmelshausen und so angefangen. Und als ich dann nach Deutschland kam, stellte ich fest, mein Deutsch ist aber, was so Alltag betrifft, nicht besonders reich. So, warum das so war? Ich schätze, das war ein gewisser Trotz. Ich bin zur Schule gegangen in den Zeiten, wo der eiserne Vorhang noch ziemlich stabil stand. Und es gar nicht abzusehen war, wann der denn fallen würde. Der hat schon ein bisschen gewackelt, aber der stand noch. Das heißt, die Welt war ganz säuberlich getrennt in Ost und West. Und Germanistik zu studieren war für mich eine Art Trotzhandlung. Eine kleine Öffnung vielleicht machen. Schauen, wie die anderen leben, wie die schreiben, wie die denken.
Jetzt haben wir schon zwei Eigenschaften von Ihnen mitbekommen. Sie haben gesagt, dass Sie sich sehr gut vorbereitet haben. Das könnte man auch schon fast als typisch deutsch bezeichnen.
Ja, die Gründlichkeit,
genau. Und einen gewissen Trotz. Jetzt sind Sie seit fast 20 Jahren hier in Deutschland. Fühlen Sie sich denn manchmal selbst schon als Deutsche? Also gibt es so Verhaltensweisen, wo Sie sagen, Mann, jetzt habe ich doch hier schon so ein gewisses Lokalkolorit angenommen?
Das ist lustig. Ich bin gerade bei diesem wunderschönen Abend bin ich ins Studio mit dem Fahrrad gefahren, geradelt, wie die Bayern sagen, was mir sehr großen Spaß macht und das tue ich täglich. Bewege mich mit dem Fahrrad durch München. Und dann ist mir eingefallen, in Warschau würde ich mich das kaum trauen. Das heißt tatsächlich dieses, wenn ich nicht Extremsport jetzt machen wollen würde. In München gehört das zum Alltag. Aber dann habe ich auch kurz an eine Ampel darüber gedacht, ich habe das schon als Kind gerne in Polen gemacht. Das heißt, mein vermeintlich typisch deutsches Verhalten hat tatsächlich seine Wurzeln in meiner polnischen Vergangenheit. Und dann ist mir ein Gedanke gekommen, ob wir uns unbewusst nicht ein Land zum Leben aussuchen, das zu einem einfach passt.
Also Sie haben sich ein Land mit vielen Fahrrädern ausgesucht.
Ja, so.
Ja, also wir merken schon, es ist ein Thema, wo viele Elemente zusammenkommen und es manchmal gar nicht so einfach ist zu unterscheiden zwischen dem, was man selbst ist und dem, was einem so das Land, die Kultur, in der man aufwächst, mitgibt.
Richtig. Und dazu kommt, dass es auch gar, wir wollen das oft nicht sehen, gerade wir Kulturmenschen, Journalisten, vielleicht so sogenannte Kulturvermittler, aber wir sind uns ähnlicher, als wir denken.
Also auch nochmal eine gute Frage, ne? Wie das über Ländergrenzen ist mit den Menschen, die ähnliche Lebensstile, ähnliche Lebensmodelle haben, ob die sich nicht ähnlicher sind als die Menschen im selben Land. Mhm. Jetzt, ich sage nochmal die Telefonnummer 07221-2000, 07221-2000 für all die, die mit uns sprechen möchten über das Thema, was ist das eigentlich typisch deutsch? Also hat sich das geändert? Haben Sie Erfahrungen gemacht? Haben Sie Geschichten zu erzählen über Situationen, in denen Sie das Gefühl hatten, oh Mann, das ist wirklich genau typisch deutsch an mir? Oder vielleicht das Gegenteil, nein, das ist überhaupt nicht deutsch. Jetzt ist es ja manchmal so, dass es einem gerade im Ausland auffällt, also wenn man Deutschland verlässt. Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Kowaluk, wenn Sie nach Polen zurückgehen? Also hören Sie da auch manchmal von der Familie vielleicht oder von alten Freunden aus dem Studium, dass die sagen, Mann, da hast du aber ganz schön was Deutsches abbekommen, dir angezogen?
Könnte man meinen, aber tatsächlich habe ich diesen Satz schon ein paar Mal gehört, du bist aber Deutsch in Deutschland. Und zwar von den Deutschen oder von den in Deutschland lebenden Ausländern. Das hat mich nachdenklich gemacht tatsächlich, als ich das Buch geschrieben habe. Also es ist so, meine Landsleute haben das wohl akzeptiert, dass ich woanders lebe und versuchen mich gar nicht sozusagen zu den Grad meiner Deutschwerdung zu messen, sozusagen geschenkt. Wer das aber tut, sind tatsächlich andere Ausländer hier, als würden wir uns so ein bisschen genauer beobachten, wir Ausländer, und uns das selber so ein bisschen attestieren, wie deutsch wir denn alle geworden sind. Da ist ein gewisser Drang, ein gewisses Bedürfnis, denke ich, nach organisieren, nach sich sortieren, sich positionieren, genau.
In dem konkreten Fall ist es dann sowas Anerkennendes? Also Sie sind den Schritt gegangen oder eher was Bedauerndes? Mann, bleib doch bei dir selbst.
Naja, Sie meinen, wenn die anderen das sagen.
Ja, genau, also wenn Sie diesen Kommentar bekommen.
Sie können sich denken, dass das in den sogenannten spießigen Momenten von mir passiert. Sage ich ungern. Aber ist es die Wahrheit? Zum Beispiel, wenn ich darauf bestehe, ja, dass meine Mitmenschen pünktlich kommen. Oder wenn ich mich darüber mokiere, dass die Kinder in der Nachbarschaft überhaupt gar nicht an Mittagsruhe denken und gerne den Fußball gegen meine Scheibe knallen. Das sind so Momente, wo ich mir denke, ach, wäre doch schön, wenn alle so deutsch wären, wie man meinen könnte. Also sich an die Regeln halten, so ein bisschen prinzipientreu wären. Aber von wegen. Das ist unsere Vorstellung von den Deutschen, mit der wir gerne nach Deutschland kommen. Naja, und dann sind wir oft recht verwirrt, weil die Deutschen gar nicht so deutsch sein wollen.
Also wir haben jetzt auch schon mal, spürt man so ein bisschen raus, dass diese Eigenschaften natürlich auch immer zwei Seiten haben. Also das, was Sie gerade als spießig bezeichnen, ist auf der anderen Seite natürlich der Wunsch, Prinzipien zu haben und sich vielleicht auch selbst zu schützen. Jetzt haben Sie auch eine Tochter, Ihre Tochter ist in Deutschland aufgewachsen. Erleben Sie das dann Ihrer Tochter, dass da so dieses Deutsche sich ausprägt oder ist die beides, ist die Deutsch und Polnisch?
Ach, die ist beides und die macht das recht geschickt, finde ich. Die sucht sich das Beste von allem immer aus. Und wenn es ihr passt, dann sagt sie diesen Satz, ach, die Deutschen oder die Deutschen, wundere dich nicht, Mama, die Deutschen. Wenn es ihr aber passt, dann ist sie halt die hundertprozentige kleine Deutsche, der die Polen komisch vorkommen. Das hängt von der Situation ab und das zeigt aber auch, dass sowas wie nationale Kultur, so eine nationale Zuschreibung eigentlich ein großer Quatsch ist. Also im Fall unserer Familie ist das tatsächlich sehr fließend.
Also wir sprechen über das Thema, was ist das typisch deutsch? Wenn Sie mit uns sprechen möchten, wenn Sie anrufen möchten, das können Sie gerne tun, können Sie uns eigene Geschichten erzählen, vielleicht wie es Ihnen mal im Ausland ergangen ist, als Sie als Deutscher geoutet wurden, was Ihnen selbst an Ihnen auffällt. Die Telefonnummer ist die 07221-2000, also Baden-Baden 07221 und dann 2000. Heute Morgen am Vormittag hatten wir in unserer Sendung in SWR 2 Tandem eine Sendung, in der es auch um das Thema typisch deutsch ging. Der Autor der Sendung, der hat sich an einem Sonntagmorgen mit vier ausländischen Freunden zum Brunch getroffen und geredet wurde dabei über die Frage, was typisch deutsch ist. Jetzt hören wir mal eben in einen kurzen Ausschnitt hinein. Das ist noch bevor die Freunde des Autors im Café eintreffen.
Ich war extra mit dem Taxi gekommen, um auch ja pünktlich zu sein. Darüber werden sich die anderen wie immer amüsieren, wie genau ich es mit der Zeit nehme. Ich bin nämlich der einzige Deutsche in unserer Frühstücksrunde. Ich schließe eine Wette mit mir ab, in welcher Reihenfolge sie eintreffen werden. Benedikt wird der Erste sein. Auch die Schweizer sind einigermaßen pünktlich. Tatjana aus Moskau wird nach einer Viertelstunde eintreffen und 5 Minuten später erwarte ich Derek, den irischen Gentleman. Und dann wird erstmal viel Zeit vergehen, denn für Fatima aus Brasilien bedeutet 11 Uhr sowieso nur ab 11. Niemand wird sich für sein zu spät kommen entschuldigen, wie ich es getan hätte. Sie kommen ja auch nicht zu spät. Entspann dich, deutscher Zeitgenosse. Immerhin habe ich meine Wette gewonnen.
Ein Ausschnitt aus unserer Morgensendung hier in SWR 2 Tandem. Frau Kowaluk, jetzt ging es gerade um Pünktlichkeit. Wir haben in diesem Ausschnitt, Sie haben eben auch schon mal gesagt, dass Sie selbst auch eine gewisse innere Pünktlichkeit bei sich verspüren. Wie ist es denn mit den Deutschen? Also in Ihrem Buch, das fand ich sehr lustig, da sagen Sie mal, dass Sie selbst bei deutschen Abendessen auch schon mal fast verhungert wären, weil die Planungsphase überhaupt nicht gut getaktet war, sondern sich immer weiter ausgedehnt hat.
Naja, das mit der deutschen Pünktlichkeit ist so eine Sache. Das zählt zwar zu dem Katalog der sogenannten deutschen Tugenden, und die ganze Welt, wenn Sie was über die Deutschen behaupten, mit Sicherheit dann, dass die Deutschen ordentlich und also ordnungsliebend und pünktlich sind. Meine Erfahrung ist komplett eine andere. Also ich komme mir oft in meiner Umgebung als die einzige pünktliche Person vor. Tatsächlich, also von wegen deutscher Pünktlichkeit, Polen sind pünktlich nach meiner Erfahrung. In Deutschland ist das tatsächlich oft so, dass ich eher diejenige bin, die wartet, und das mit dem ab 11, das kenne ich nur zu gut. Wenn ich ein Osterfrühstück schmeiße und sage, um 11 bitte sitzen wir am Tisch, damit ich meine polnischen Soufflés und so weiter auffahre, dann trödeln Leute gegen 12:30 ein und wundern sich, dass ich mich wundere. Das ist meine Erfahrung mit der deutschen Pünktlichkeit und mit der deutschen, ich denke, es ist ein neues Phänomen, aber die Deutschen scheinen mir wahnsinnig locker zu sein, gelassen. Und das ist auch so ein Satz, den ich oft in Deutschland höre, entspann dich. Das scheint mir typisch deutsch zu sein.
Also das ist so ein schönes Attribut. Und für alle Bekannten, Ihre Bekannten, die jetzt zuhören, die sind jetzt auch gewarnt, dass sie zu ihren Soufflés dann bitte pünktlich zu erscheinen haben. Jetzt, Sie sind ja aus Polen, fragen wir nochmal, was ist denn in Polen so die Vorstellung vom typisch Deutschen? Gibt es da so ein Bild?
Ja, ich denke, es ist so ähnlich wie in der restlichen Welt. Also wie gesagt, die Ausländer, gerade die Deutschland nicht kennen, haben da so ein ziemlich festes, ziemlich klares Bild von Deutschland. Fleißig, ordnungsliebend, pünktlich, ein bisschen langweilig, sehr gründlich, pragmatisch eben. Wie gesagt, ich komme aus einem Land, das sehr lange so gut wie keinen Kontakt mit Deutschland gepflegt hat, aus verschiedenen Gründen. Wir waren auch nicht immer Freunde, und dann stand der eiserne Vorhang, wie gesagt. Das heißt, der Kontakt war recht karg. Ehe fuhren die Polen, die in den sogenannten Westen gefahren sind vor der Wende, tatsächlich nach Paris oder London. Deutschland war nicht interessant. Und dadurch, dass sich das so wenig mischte, dass wir so recht wenig voneinander wussten, verfestigten sich diese Bilder. In Deutschland übrigens nicht anders, was das Polenbild betrifft. Also insoweit haben Leute wie ich, Übersetzer, Mittler, Deutschlehrer, recht viel zu tun, um einiges gerade zu stellen.
Also jetzt dieses Nicht-Sprechen, Nichts-Wissen über den anderen. Mein Vater ist Kroate, und auf Kroatisch, da gibt es ein Wort für die Deutschen. Das Wort heißt Niemac, nämlich einer, der nicht spricht, der stumm ist. Ist das auf Polnisch auch so ein ähnliches
Wort? Ganz ähnlich, Niemac. Ja. Ich denke, das ist...
Wie können Sie sich das denn erklären? Also diese Idee, dass sozusagen das die Leute sind, die eigentlich nicht reden.
Ja, interessant. Also in den meisten slawischen Sprachen, denke ich, heißt Deutscher Niemac oder so ähnlich. Naja, das zeigt einfach, wie diese Sprachgrenze zwischen den slawischen und nicht-slawischen, den germanischen Sprachen verläuft und wie sehr die Sprache uns unsere Vorstellung ausmacht. Tatsächlich, also Niemiec, der Stumme, bedeutet einer, der meine Sprache nicht versteht. Er versteht nicht, was ich sage. Und Sie können sich vorstellen, wie reizend so was für jemand ist, der Übersetzer werden möchte, Übersetzerin.
Also eine Herausforderung.
Absolut.
So ein bisschen, das kommt in Ihrem Buch gut rüber, werden Sie auch zur Kulturvermittlerin. Also Sie vermitteln zwischen Deutschen und Polen und Polen und Deutschen. Und in Deutschland arbeiten Sie jetzt auch mit Flüchtlingen. Also diesen Flüchtlingen bringen Sie das Leben in Deutschland näher. Gibt es denn da Geschichten, wo man sagen kann, was ist das, was den Flüchtlingen so an dem, was uns ganz selbstverständlich erscheint, in Deutschland überhaupt nicht selbstverständlich ist?
Also ich bin, ob die Deutschen das mögen oder nicht, ich bin jetzt so ein bisschen zu einer Deutschen mutiert. Ich vertrete jetzt Deutschland in den Integrationskursen. Übrigens, schöne Grüße an meine Schüler, die hoffentlich nicht unerlaubterweise gerade lauschen. Die müssten eigentlich im Kurs sitzen. Also. Genau. Ich stelle fest, dass das gar nicht so jetzt ergiebig ist, diese Unterschiede. Wenn ich jetzt noch ein Buch schreiben wollen würde, jetzt seit ich eben in Integrationskursen unterrichte und Menschen aus wirklich entlegensten Winkeln der Welt kennenlernen, aus Costa Rica, aus China, aus Indien, aber aus Syrien und dem Irak hauptsächlich, da musste ich feststellen, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist erstaunlich, wir sind uns erstaunlich ähnlich. Das einzige Problem momentan ist die fehlende Sprache. Also wir sind uns einander stumm. Und das ist meine Aufgabe, das zu ändern. Aber die Geschichten, die wir uns erzählen, ich meine, wir lachen auf dieselbe Art und Weise. Wir lachen oft zusammen, auch wenn die Sprache fehlt. Nonverbal kann man unheimlich viel vermitteln. Und, und diese Offenheit stelle ich auf beiden Seiten fest. Das heißt, dass Deutschland sich so fantastisch um die Menschen kümmert, die aus Kriegsgebieten hierher kommen, dass die Menschen Kurse angeboten bekommen, finde ich wirklich, da möchte man sagen, als Polin, die in Deutschland lebt, ich bin stolz auf Deutschland und profitiere sozusagen selber von der offenen Haltung der Deutschen.
Also ja, und bringe sich ein. Ja.
Und bringe mich ein. Also es verleiht meinem Leben so ein bisschen Sinn. So, das ist etwas anderes, als ich sonst mache, am Schreibtisch alleine. Und zeigt einfach, was für eine gute Sache das ist, wenn man sich öffnet. Ja. Auf beiden Seiten, wie gesagt. Dazu muss man sagen, Menschen, die nach Deutschland kommen, es wäre natürlich fantastisch und optimal, wenn sie diese Haltung auch mitbringen.
Ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Ihre Schüler, Flüchtlinge, eventuell zuhören, obwohl sie eigentlich lernen sollten. Also wenn sie zuhören, dann können sie auch anrufen. Denn wir möchten natürlich gerne mit Leuten darüber sprechen, was das ist, typisch deutsch. Und es können natürlich auch Leute sein, die gar nicht selbst deutsch sind oder gerade in einem Prozess sind, das mal für sich zu begreifen. Also die Nummer, unter der Sie anrufen können, ist die 07221-2000. 07221-2000. Wir sprechen mit Agnieszka Kowaluk, Übersetzerin und Autorin eines Buchs über die Kulturerfahrungen zwischen Deutschland und Polen. Sie sprechen auch davon, dass Sie den Eindruck haben, dass die Deutschen manchmal verunsichert sind, wenn sie danach gefragt werden, was das eigentlich ist, typisch deutsch. Mhm. Wann ist Ihnen diese Verunsicherung denn zum ersten Mal aufgefallen?
Ach, man sagt, es gibt zwei Antworten auf die Fragen, was typisch deutsch sei. Und die eine ist, typisch deutsch zu sein, ist, sich ständig zu fragen, was ist typisch deutsch.
Also machen wir gerade eine typisch deutsche Sendung.
Die sind ziemlich deutsch, ja. Und die andere Antwort ist Dialektik. Die andere Antwort ist, typisch deutsch ist zu behaupten, es gäbe sowas wie typisch deutsch gar nicht. Wir bewegen uns irgendwie auf diesem Feld dazwischen. Auch es fällt mir eigentlich die ganze Zeit auf. Zum Beispiel ist bekannt, dass die Deutschen sehr gerne und sehr oft diverse Umfragen durchführen, weltweit. Zum Beispiel Goethe-Institut startet permanent Umfragen zu beliebtesten deutschen Kunstwerken, Speisen, Charaktereigenschaften und so weiter und werten diese Ergebnisse von diesen Umfragen ganz ernsthaft. Aber gleichzeitig, das muss man auch gleich dazu sagen, weil wir reden ständig von dieser Gründlichkeit, von diesen leicht spießigen, sehr selbstironisch aus. Und das ist, was ich an den Deutschen sehr, sehr schätze, der trockene Humor. Und da, also das wäre dann der Beweis für diese These, sich ständig fragen zu müssen, was ist typisch deutsch und wie die anderen das sehen.
Also, darüber zu sprechen, was typisch deutsch ist, ist ja offenbar auch typisch deutsch, haben Sie gerade festgestellt. Wir haben jetzt eine erste Hörerin, mit der wir gerade verbunden sind, die auch ihr Teil dazu zu sagen hat. Guten Abend, Frau Schönwitz.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Ich finde das Thema sehr, sehr interessant und will sagen, ich würde schon die deutschen Stämme ein bisschen unterscheiden. Also die Stämme, damit meine ich Landschaften, ja, die ja doch auch prägen und so. Es ist mir nur aufgefallen, dass der Deutsche leider, ich bin halb Franzose, der Deutsche leider dazu neigt, kurzfristig sich zu erregen. Man kann sagen, gut, da kann man was machen, man kann etwas durchsetzen. Sie müssen aber mitmachen, denn nur wenn viele tragen, geht das. Ich melde das dann politisch an und das machen wir. Eine Woche halten Sie durch, dann fallen Sie ab. Sie müssen in einer Woche siegen, Sie lassen es dann sein, da kann ich ja nichts machen. Dann hört man wirklich, ja, das hört man immer wieder und das fällt mir sehr auf. Also Durchhaltevermögen, etwas zu erreichen, ist ganz schwierig festzustellen. Ich glaube, das war einmal anders in Deutschland.
Ja, jetzt frage ich mal ganz kurz zurück, weil Sie gerade von Landschaften gesprochen haben, also von Regionen. Aus welcher Region sind Sie denn, Frau Schönwitz?
Ja, ich lebe in einer Region, die sich Rhein-Neckar-Raum nennt.
Ja, und würden Sie jetzt zum Beispiel sagen, dass man das nochmal abgrenzen kann, also dass man sagen kann, es gibt einen ganz bestimmten Regionalcharakter, so sind wir hier?
Richtig, und wenn es wie hier ist, dass Hessen, Baden und Württemberg aneinander stoßen, dann merken Sie, dass von allem ein bisschen eingemischt ist, aber ganz anders als Reaktion. Also Sie können das direkt rausdividieren. Das fällt mir sehr auf. Vom Charakter her. Und ich nenne ja unsere Bayern, die ich sehr, sehr mag, die sehr eigenständig denken und handeln, das wissen wir ja, die nenne ich unsere Sizilianer. Aha. Sie sind Deutsche, aber vor allen Dingen sind sie Bayern. Und die Sizilianer sind natürlich Italiener irgendwie, aber sie sind Sizilianer. Ich nenne sie meine Sizilianer, also meinen bayerischen Freunden gefällt das.
Ja. Frau Schirmitz, jetzt frage ich es nochmal. Wir haben vorhin mit unserem Gast festgestellt, dass die Deutschen ja doch vielleicht etwas entspannter, lässiger geworden sind. Haben Sie auch den Eindruck, dass dieses so ein bisschen Verkrampfte, was man ja manchmal damit verbindet, vielleicht auch im Ausland, dass das sich gewandelt hat? Oder ist das eine äußerliche...
Es ist eine äußerliche Art, es ist sozusagen en vogue. Es ist eine Mode geworden, sich so zu zeigen. Aber ich glaube, geht nicht bis tief hinein. Man ist so, man trägt das so, das tut man jetzt. Ich glaube, das ist es. Nicht aus innerer Überzeugung, nur es ist Mode.
Jetzt, Frau Kowalow, Frau Schirmitz, bleiben Sie einfach mal bei uns.
Ja, aber sicher, aber ja. Mich interessiert diese Dame sehr. Ich kann ihr sehr viel beistimmen.
Genau, wir können doch jetzt mal...
Frau, noch ja. Ganz schnell. Ich habe als bestes Fernsehteam erlebt die polnischen Herren.
Ja.
Die waren
oh, wie
sowas
nett.
Von elegant und freundlich.
Oh, vielen Dank.
Doch, wirklich.
Ich danke im Namen von den polnischen Herren.
Danke sehr. Ich höre weiter zu.
Frau Schirmitz, ganz allerletzte Frage vielleicht, da wir Sie jetzt als Halbfranzösin auch hier in der Sendung haben. Reden wir noch mal ganz kurz übers Essen. Also vielleicht einfach mal von beiden Seiten aus. Was ist hier in Deutschland so das typische Essen? Was fällt Ihnen auf oder gibt es das überhaupt nicht, das typische Essen?
Ich glaube, dass in Deutschland sehr gute Küchen gibt, aber man isst ein bisschen viel von einer Sache. Und ich ziehe ja vor, viererlei zu essen und kleine Portionen. Dann kann ich alles genießen. Das ist wohl der Unterschied. Nein, es gibt sehr gute Küchen. Also das kann man nicht abstreiten.
Okay, ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Schirmitz.
Sehr gerne.
Frau Kowalow, dann erst mal die Frage an Sie. Wie ist es denn mit dem Essen? Ist das wirklich so unterschiedlich im Vergleich zu Polen zum Beispiel? Oder ist es am Ende dann doch ähnlich?
Absolut gar nicht. Und das macht die Sache auch so schwierig. Es ist auch schwer, in Polen zum Beispiel typisch polnisch zu essen. Und es ist in München ein bisschen anders, wenn man polnische Gäste hat und man möchte denen Bayern zeigen, so ein bisschen mit Bayern angeben, ist es gar nicht so schwer, in eine bayerische Kneipe zu finden. Wenn auch ich der Dame recht geben muss, die Deutschen essen recht, naja, diese typisch deutsche Küche ist recht einseitig. Also viel Fleisch, viel Kartoffeln, ein bisschen Gemüse als Beilage, Sauerkraut, welches ich liebe. Ist auch einer der Gründe, warum ich in Deutschland lebe, vielleicht. Was ich aber sehr schätze an der deutschen Küche und aber auch an der polnischen, also es ist irgendwie ein Zeichen der Zeit, dass sich die modernen Küche, die jungen Leute, die jungen Küche sehr auf das eigene besinnen. Also als wären wir alle schon so ein bisschen übersättigt von Sushi, von Kaviar und von thailändischem Essen, besinnen wir uns auf Kartoffelbrei und Blutwurst und auch wenn ich Vegetarierin bin. Ich schätze das sehr.
Jetzt kurz gefragt, Kartoffelbrei, ist das jetzt polnisch oder deutsch, wenn Sie da von Kartoffeln sprechen?
Das hätte ich jetzt eher mit deutscher Küche assoziiert. Genau, okay. Mit Blutwurst. Ja. Aber Blutwurst finden Sie genauso in Polen, also dieses wahnsinnig viel Fleisch essen und ja, es ist natürlich regional bedingt und wir haben halt dasselbe Wetter. Wir haben dieselben klimatischen Bedingungen. Es wäre verwunderlich, wenn das anders wäre. Ja. Also die Küchen sind sich schon sehr ähnlich, was ich an der deutschen Küche allerdings besonders schätze und das hält langsam Einzug auch in meinem Heimatland, ist diese Internationalität. Es ist in München so leicht, thailändisch oder japanisch zu essen. Es ist einfach schön.
Also Stichwort Internationalität. Wir haben eine weitere Hörerin jetzt hier, die mit uns verbunden ist, nämlich die Frau Neumann-Beek, wenn ich den Namen richtig sage.
Ja, den sagen Sie richtig.
Ja, Sie waren international, Sie waren nämlich auf einer Reise in die USA und wurden dort direkt als Deutsche erkannt.
Ja, das ist so 2,5 Jahre her. Da war ich mit meiner Familie, meinem Mann und unserer Tochter in Los Angeles unter anderem gewesen. Und wir haben uns, wie man das als gute Touristen so macht, den Walk of Fame angeschaut und haben die Sterne bewundert und uns gefreut, wenn wir jemanden erkannt hatten. Und plötzlich werd ich von hinten angesprochen, von einem Amerikaner, der mich direkt ansprach und sagte, Sie kommen bestimmt aus Deutschland. Also er sagt das natürlich auf Amerikanisch. Ich war dann völlig erstaunt und drehte mich um, was spricht der mich an? Und habe ihn dann aber gefragt, wie er denn darauf kommt. Habe das auch bejaht. Und er sagte, ja, er sei als Soldat in der Nähe von Frankfurt stationiert gewesen. Das hätte er sofort erkannt. So wie ich da laufe, das fand ich so interessant, wie ich mich bewege und wie ich gekleidet bin, das wäre so typisch deutsch, da hätte er mich ansprechen müssen. Und Nähe von Frankfurt meinte er Kaiserslautern und dann fragte er, wo wir herkommen und wir sind in Mainz ansässig und dann war er ganz begeistert, weil er das auch kannte und also das war sehr, sehr freundlich
gewesen. Wie haben Sie sich denn gefühlt? Also haben Sie sich quasi ertappt gefühlt, dass man da im Ausland auch noch erwischt wird quasi als Deutscher oder war es irgendwie schön, dass man so an so heimatlichen Gesten quasi am Gang erkannt wird?
Also ich war in erster Linie erstaunt und war dann aber angenehm überrascht, weil der so freundlich war. Also er hatte offensichtlich gute Erinnerungen an Deutschland und hat mich deshalb angesprochen. Also er wollte was Nettes sagen und hat da irgendwas mit verbunden. Und ich fühlte mich natürlich ertappt. Wir haben uns hinterher auch drüber amüsiert und unterhalten. Und meine Tochter sagt dann, ja, der hat dich, kein Wunder, dass der dich angesprochen hat.
Hat Ihre Tochter Ihnen gesagt, was das war? Warum sagt die Tochter, genau, klar, du warst das, Mama?
Ja, ich
hat
glaube, einfach, wie ich gekleidet, ich war sehr praktisch gekleidet auf dieser Reise, halt, wie ich denke, dass es, wenn es heiß ist und man unterwegs ist, viel zu Fuß in einer Stadt, die sehr weitläufig ist, ja, da war ich sehr, sehr funktional, sehr praktisch gekleidet und das hat sie wohl so damit verbunden.
Bleiben Sie mal uns in der Leitung, Frau Kowaluk. In Ihrem Buch, da schreiben Sie sehr schön auch über Heimweh und Fernweh, also als zwei sehr deutsche Ausdrücke und gleichzeitig zwei, also so ein Schlüssel auch zu dem, was vielleicht der deutsche Volkscharakter wäre. Und Sie sagen lustigerweise, dass Ihr eigener Kühlschrank, also in diesem Kühlschrank sind mittlerweile so viele Postkarten anmagnetet, die Ihnen deutsche Freunde aus dem Urlaub schicken, dass der Kühlschrank unter der Last fast zusammenbricht.
Richtig.
Also ist diese Reiselust, dieses Fernweh und dann doch wieder Heimweh, ist das für Sie auch was typisch Deutsches?
Ist es. Das
wie die
ist
Hörerin
das
jetzt auch, ja?
Ja, das ist es tatsächlich. Wobei ich glaube, dass apropos angesprochen werden als Deutsche, ich würde das als Kompliment werten, absolut, und als eine Lust, sich an etwas Schönes vielleicht zu erinnern, was der Mann mit der deutschen, mit dem Klang der deutschen Sprache verband. Ganz eindeutig. Ich denke, Deutsche sind, das muss man vielleicht an der Stelle erwähnen, sind sehr beliebt in der Welt. Das glauben sie oft selber nicht oder wollen es nicht wahrhaben. Aber diese Studie, die ich vorhin erwähnt habe, es gab eine BBC-Studie von 2013, laut der Deutschland tatsächlich das weltweit beliebteste Land ist. Und da schadet dem Ruf auch nicht dieser Ruf, den Deutsche gerne über sich haben, so ein bisschen, spießig und eben tugendhaft zu sein. Das schließt sich offensichtlich nicht aus.
Genau. Ich glaube, das hat sich aber auch verändert. Also das ist meine Wahrnehmung als sehr, sehr junge Frau mit Anfang 20 und das ist halt schon eine Weile her, bin ich auch als Deutsche unterwegs gewesen und habe mich durchaus manchmal diskriminiert gefühlt.
Aha, okay.
Und zum Beispiel in Südfrankreich ist es mir passiert, dass ich ein Bikini nicht verkauft bekam und dann bin ich in den nächsten Laden und habe dann gerade Brecht auf Englisch und dann hielten die mich für eine Britin und ich wurde vorzüglich bedient. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Das ist aber fast 40 Jahre her.
Ja, also dann hat es ja sicher auch was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
Genau. Und deshalb denke ich, da hat sich was verändert. Und ich glaube, deshalb hat mich das auch so gefreut, dass ich dachte, ach guck hier, wir werden zumindest, ich habe überhaupt in den USA keinerlei, nicht ein einziges Mal das Gefühl gehabt, als Deutsche abgelehnt zu werden. Weder an der Ostküste noch an der Westküste, nicht in den sogenannten Bible Belt, nirgendwo. Das war immer, nur als Tourist, muss ich dazu sagen.
Frau Neumann-Blick, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie angerufen haben.
Gerne. Eine schöne Sendung noch und ich höre gerne weiter.
Vielen Dank.
Danke sehr. Da wir gerade von Frankreich sprechen, möchte ich mal die Rede auf Verbote bringen. Also Verbote ist ja auch etwas, was man sehr schnell assoziiert mit dem deutschen Charakter. Wenn ich in Frankreich bin, dann habe ich lustigerweise schon bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder dieselbe Anekdote gehört. Da geht es dann um Berlin-Besuche. Also man war in Berlin und dann hat man nachts einen Punk gesehen, der an einer roten Ampel wartet, kein Auto weit und breit und der geht nicht über die Straße. Also Resümee, in Deutschland halten sich selbst die Punks an Verbote. Wie erleben Sie das? Sind die Deutschen verbotshörig oder sind sie einfach konsequent vernünftig?
Absolut nicht. Also da würde ich gerne darauf anknüpfen, was die Dame vorher, die andere Anruferin gesagt hat. Diese Gelassenheit mag schon äußerlich sein. Mein Eindruck ist das übrigens auch, dass das eher so ein Spiel mit der Vorstellung über sich selbst ist, dieses Gelassensein. Und deswegen empfinde ich diesen Satz, sei mal entspannter, als nicht so immer ganz ernst gemeint, nicht ganz ehrlich. Aber dieses sich an Verbote halten, dieses Prinzipien treu, ich glaube, das war mal. Also Deutschland hat sich sehr gewandelt. Kulturen wandeln sich sowieso. Ich würde sagen, wir Polen haben so einige deutsche Eigenschaften übernommen und aus verständlichen Gründen auch, also so ein bisschen deutsche Ordnung in das polnische Chaos eingeführt. Seit wir voneinander mehr wissen, seit wir mehr über unsere Eigenschaften wissen, haben wir, denke ich, auch die Möglichkeit und das Recht, voneinander zu lernen. Das ist das Schöne. Und die Dame sagte, die Deutschen seien so die Bayern. Dankenswerterweise, seien so italienisch. Das stimmt, das stimmt. Also das, meine Erfahrung ist auch, die Deutschen möchten am liebsten nicht deutsch sein. In diesem Satz, du bist so deutsch, hört man da so ein gewisses Missfallen natürlich. Und natürlich wären die Bayern alle am liebsten Italiener, das ist klar.
Zumindest mal Bayern als erstes. Wir haben jetzt noch einen Hörer hier bei uns, der mit uns verbunden ist. Herr Köhle, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, also Sie haben eine Geschichte, glaube ich. Ganz kurze Frage, bevor Sie anfangen. Gehen Sie bei einer roten Ampel, wenn da keiner da ist, über die Straße oder ist das total unvernünftig?
Also wenn Kinder in der Nähe sind, gehe ich es lieber nicht.
Ja. Genau, das ist ein guter Grundsatz. Sie waren in Mexiko.
Ja, wir waren auf einer Weltreise, also ich mit meiner Frau und wir haben immer wieder eben auch Leute beobachtet. Und ich kann mich jetzt an eine Szene erinnern, wo wir also am Ende einer ganz langen geraden Straße saßen und beobachtet haben, wie uns Leute entgegenkamen. Und da kam uns eine Figur entgegen, wo wir gleich gesagt haben, das ist ein Deutscher. und da ist eben so der Gang unserer Landsleute, der ist eben auch so charakteristisch, wie der bei den Amerikanern auch charakteristisch ist oder bei den Franzosen oder Italienern. Da ist auch was eben richtig Charakteristisches dran, wo man sagen kann.
Also habe ich es richtig verstanden? Sie haben jemanden als Deutschen erkannt?
Oh, ja, der kam uns entgegen.
Und woran haben Sie es festgemacht? Also was war es?
Es war ein Deutscher.
Ich frage jetzt einfach, gab es so ein Detail, könnten Sie es ausdrücken?
Nein,
so ein allgemeiner Eindruck einfach.
Ich würde sagen, es ist ein bisschen was Militärisches gewesen. Es ist so ein sicheres Auftreten. Während es zum Beispiel bei den Südländern ja oft ein viel, viel leichteres und viel weicheres Gehen ist. Bei den Amerikanern ja dann ja noch eher das so, dass die eben doch,
lässiger.
Ja, sowas Lässiges ist, ja. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt auch, das ist auch jetzt schon über 30 Jahre her. Das hat sich sicher auch gewandelt, aber ich glaube, dass man eben auch zum Beispiel am Gang da feststellen kann, wo jemand herkommt.
Jetzt gehen wir nochmal.
Schon aus der Entfernung, wo das noch eine ganz kleine Figur war.
Herr Köhle, ich frage Sie jetzt einfach mal. Also wir gehen ja auch so verschiedene Attribute durch hier gerade. Ja. Bleiben wir nochmal bei der Ordnung. Also diese deutsche Ordnungsliebe, halb Tugend, halb Neurose. Also meine Großmutter hat immer gesagt, Ordnung ist das halbe Leben. Ist nicht nur das halbe Leben, sondern drei Viertel vom Leben, hieß es da immer. Wie ist es denn bei Ihnen, also in Ihrem Leben? Haben Sie das Gefühl, dass so der Ordnungswahn in Ihnen manchmal überbordet und vielleicht sogar Ihr Leben schon so ein bisschen einschränkt?
Nee, ich glaube, dass bei mir ist der Individualismus schon sehr ausgeprägt und ich glaube, dass die Liebe zur Ordnung, die ist also eher unterrepräsentiert. Also wenn ich meinen Schreibtisch ansehe oder den Küchentisch, der ist schon, da überwiegt schon eher die Unordnung als die Ordnung. Also als Selbstkritik.
Naja, Albert Einstein hat gesagt, vielleicht wissen Sie das, wenn ein leerer, aufgeräumter Schreibtisch davon zeugt, was man von der Gedankenwelt, dann ist es gar nicht, glaube ich, so angebracht, unbedingt ordentlich zu sein. Und weil Sie den Spruch erwähnt haben, Ordnung ist das halbe Leben, man fragt sich dann so ein bisschen mathematisch, okay, und die andere Hälfte? Ja. Ich könnte genau die umgekehrte, richtig, genau die umgekehrte These aufstellen.
Ja. Herr Köhl, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir haben jetzt noch einen anderen eine Hörerin in der Leitung, die würde ich jetzt gerne reinnehmen. Also guten Abend, danke für den Anruf. Frau Marten.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend. Sie haben im Ausland gelebt.
Ja.
Und wie, ja.
Und vor dieser Matrix, also immer andere Gesellschaften, natürlich ja. Das eigene So-Sein, und das ist natürlich auch verbunden mit Deutschsein, reflektiert beziehungsweise drüber nachgedacht. Oder mir sind so bestimmte Dinge auch aufgefallen. Und unter anderem, also denke ich mal, dass ich denke, so beim Deutschen, ob das jetzt so besonders Ordnung ist, aber so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ich habe zum Beispiel in Florenz gelebt und in einem internationalen Kontext. Und immer wenn wir da in dieser institutseigenen Bar abends zusammensaßen, damals waren das eben die 6 europäischen Mitgliedsländer, dann war das immer so, dass wir Deutschen, was man natürlich macht am Abend, dass man sich nicht in einer anderen Sprache unterhält, sondern in der Muttersprache, das ist bei uns immer, bei den Deutschen, sehr, es wurde immer diskutiert und ernsthaft gesprochen. Während also auch die anderen Nordländer, Dänen und die Benelux, aus Benelux-Ländern, anderen Kollegen und auch Iren insbesondere, sehr viel lustiger waren, abgesehen natürlich von den südeuropäischen Kollegen. Mhm. Also das war so eine Sache, etwas spielerische Umgang mit sich selber. Das habe ich immer wieder erlebt und auch beneidet und mir auch eigentlich irgendwo angewöhnt, Entschuldigung. Auch die, was ich als Deutsch empfinde, ist so diese doch sehr verwurzelte Respektierung, so der formale Respekt vor jemand, der im Amt ist oder etwas höher ist oder so, ja. Das habe ich also zum Beispiel in Israel, also war ich immer ganz begeistert über die Lockerheit, mit der man miteinander umgeht.
Ja, Frau Marten, jetzt sind wir schon fast hier am Ende der Sendung angekommen. Jetzt muss ich Sie leider quasi schon verabschieden. Danke für Ihre zwei Punkte, die zwei Aspekte zu unserem Thema.
Danke. Ja, gerne.
Also wir nehmen mit die Suche nach der Leichtigkeit, die Sehnsucht nach Leichtigkeit vielleicht auch und so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Frau Kowalik, wir haben jetzt noch eine Mail bekommen hier oder einen Anruf, wo ein Hörer einfach bittet, dass Sie noch so ein bisschen was über sich erzählen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Okay. Einfach, dass man so ein bisschen versteht, wo Sie herkommen zum Beispiel. Also,
Gerne, wenn es interessant ist. Ich bin in Ostpolen geboren und aufgewachsen, also ich bin komplett polnisch sozialisiert, um das so zu sagen. Ich habe in Warschau studiert, mein Studium auch dort abgeschlossen mit etlichen Semestern natürlich in Deutschland, was auch Spaß gemacht hat, und Schweden. Ich habe auch ein bisschen Schwedisch gelernt und studiert und bin hauptsächlich, bin ich Literaturübersetzerin, definiere mich eben als eine berufliche Außenseiterin mit so ein bisschen Distanz und beobachte gerne die deutsche und die polnische Kultur. Ich bin gleichzeitig Deutschlehrerin im Moment in Integrationskursen, was auch einen Teil meines Studiums ausgemacht hat. Bin sehr froh darüber. Jahrelang habe ich es nicht ausgeübt. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich dadurch auch sehr lebhaften Kontakt mit den Neuzugezogenen habe und mich dadurch auch ein bisschen weniger ausländisch fühlen darf.
Genau. Vielleicht frage ich Sie da noch mal mit der Bitte um Kürze. Jetzt dieses typisch Deutsche, das verändert sich ja auch dadurch, dass ganz viele Leute einfach auch zu uns kommen. Also Richtig. Dass es sozusagen Deutsche gibt, die noch Wurzeln in anderen Ländern haben. Haben Sie das Gefühl, dass da noch so eine neue Art, deutsch zu sein, typisch deutsch zu sein, entsteht?
Da ich gesagt habe, dass typisch deutsch für mich auch diese gewisse Offenheit ist, bleibt einfach abzuwarten, wie sich die Sache entwickelt. Und ich erhoffe mir wirklich sehr Erfreuliches. Das heißt, dieses, was deutsch ist, wird sich bald anders definieren. Oder es passiert eigentlich die ganze Zeit, dass Deutschsein nicht nur von den Deutschen definiert wird. Das Deutsche ist schon längst nicht mehr nur deutsch. Und das finde ich an Deutschland so spannend und so interessant. Und so gesehen auf die Frage, wie deutsch ich mich fühle, kann ich ruhig auch zwei Antworten geben. Eigentlich gar nicht. Und das ist auch gut so. Oder ich fühle mich das die ganze Zeit, da es das Deutsche ist eigentlich für mich auch zum Beispiel mitteleuropäisch. Auf die Frage, was typisch deutsch ist, könnte ich mit denselben Sachen in Polen kommen und dann würden die als typisch polnisch gelten.
Also das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Frau Kowaluk. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Sendung und Ihre Zeit genommen haben.
Danke herzlich.
Das war SWR 2 Tandemhörer live. Redaktion hatte Rudolf Linzen, in der Technik Gabi Baldowe und mein Name ist Patrick Bartarilo.